Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Man hat von hier vorne immer einen tollen Blick, finde ich, so in die Gemeinde rein. Das macht richtig Spaß. Genau. Ja, die Brigitte hat es schon gesagt. Bibel im Gespräch fällt aus nächste Woche, aber der Mittwoch findet statt, Bibel- und Gebetsstunde. Du warst jetzt auch da und genau, ich bin da jetzt auch schon seit einiger Zeit wieder relativ regelmäßig, nachdem das auch eine ganze Weile einfach nicht so regelmäßig geklappt hat. Und ich wollte euch mal ein bisschen teilhaben lassen an dem, was wir da so bewegen und lernen und lesen und dachte, das ist doch eine gute Idee, darüber mal zu predigen. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, ob hier das Ding funktioniert. Sehr gut. Ich habe das einfach mal genannt, Römerbrief 5 folgende, dafür steht es FF, Beobachtungen und Gedanken. Also wir lesen gemeinsam, ja, fortlaufend in der Bibelstunde ein biblisches Buch und das ist jetzt der Römerbrief und ich bin im Grunde genommen erst so richtig dazugekommen, jetzt wieder mit Kapitel 5. Die anderen hatten schon die ersten 4 Kapitel durch, da habe ich schon eine Menge verpasst, glaube ich. Und dennoch sind mir dann ab Kapitel 5 jede Menge Dinge aufgefallen, wenn man sich so intensiver mit so einem Text beschäftigt und gerade, was der Paulus da im Römerbrief schreibt, das ist so dicht gepackt, dass man eigentlich fast bei jedem Wort oder fast bei jedem Viertelvers stundenlang drüber nachdenken kann. Das war dann auch tatsächlich der Fall, als Gerd nicht da war und ich dann so die Oberleitung da hatte. Bei Kapitel 5, da sind wir teilweise am Abend nur 2 Verse weitergekommen. Das war nicht so gut, weil ich dachte, dann kommen wir nie durch am Ende. Jetzt hat es mit ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen. Das ist auch gut so, glaube ich. Sonst irgendwann man kann auch zu lange an etwas dran sein. Aber ihr merkt schon, Römerbrief ist eine sehr dichte Geschichte. Und ich wollte uns gemeinsam mal so ein bisschen heute Morgen damit hineinnehmen. Ich fange mal an mit, jetzt funktioniert, oh, das hoffe ich jetzt aber schwer, dass es geht, ja. Jetzt müsste es gehen. Genau. Mit dem ersten Vers im Kapitel 5 an. Da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich möchte mal vorwegschicken, man muss so ein bisschen wissen, Struktur im Römerbrief in Römer Kapitel 1 bis 4 spricht Paulus eigentlich primär erstmal, was ist eigentlich Sünde und die Universalität der Sünde. Ne? Also ihr kennt alle den Vers, glaube ich, da ist nicht einer, der Gutes tut, steht im Kapitel 3. Also Paulus kommt da zu einem ziemlich vernichtenden Urteil, würde ich sagen, wenn man das so liest, dann da denke ich mir, wow, okay. Und dann entwickelt er das aber weiter und sagt, aber genau dafür hat Gott eine Lösung geschaffen in Jesus Christus. Und dann entwickelt er oder erklärt uns im zum Beispiel Kapitel 3 und dann Kapitel 4 die Rechtfertigung von Sünde und alles, was dazugehört. Jesus, das Kreuz, was wir hier vorne hängen haben, die ganz vielen Dinge, die damit verbunden sind. Und dann kommt er in Kapitel 5. Und da wechselt der Ton so ein bisschen. Also man könnte sagen, in den ersten Kapiteln 1 bis 4 spricht Paulus im Grunde genommen zu Menschen, die noch nicht mit Gott, noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Ja, er macht deutlich, was ist eigentlich Sünde, was ist überhaupt ein Problem. Manchmal muss einem das ja gesagt werden, weil man das Problem vielleicht gar nicht auf Anhieb sieht, sondern denkt, eigentlich ist ja alles ganz gut, alles in Ordnung, ja, vielleicht nicht alles, aber im Großen und Ganzen. Und dann erklärt er Gottes Notfallplan, Gottes Heilsplan, wie er auch manchmal genannt wird. Und das ist alles für Menschen, die, auch für uns, aber erstmal für Leute, die noch gar nicht so genau wissen, um was geht es denn eigentlich, was ist denn mein Problem und wie könnte dazu eine Lösung aussehen. Also das wäre genau das, was ich gebraucht habe, als ich noch keine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Genau da habe ich diese Worte gebraucht. Also dass die Welt irgendwie Hilfe braucht und Erlösung, das musste mir keiner mehr erklären, weil das habe ich tatsächlich in meinen ersten Lebensjahren, so bis 15 oder so, das war mir klar. Also davon musste mich auch keiner mehr überzeugen. Aber was so, wie Gottes Lösung dafür aussehen würde, seine Antwort, das musste mir erst nochmal irgendwie jemand erklären und klar werden. Und bevor ich dann so weit war und gesagt habe, yo, das klingt nach einem Plan, das kann funktionieren, ich fange mal an, mit diesem Gott und mit Jesus zu leben. Das sind so die ersten vier Kapitel und jetzt wechselt der Paulus quasi. Man könnte sich vorstellen, wir haben hier eine Evangelisationsveranstaltung, es sitzen lauter Leute, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Wir predigen ein paar Stunden, ja, Paulus hat das ja gemacht, wird uns ja an der Ecke berichtet, wo dann einer vor Müdigkeit aus dem Fenster gefallen ist, also es ging früher lang. Und jetzt fangen die Ersten an und sind überzeugt davon. Und da hakt jetzt Paulus mit dem Kapitel 5, eigentlich mit dem Vers 1 dann ein. Jetzt spricht er zu Menschen, die was kapiert haben, die irgendwo, wo es so ein Stück Klick gemacht hat. Also am Anfang versteht man ganz vieles nicht. Wenn man lange dabei ist, versteht man mehr, aber auch noch bei weitem nicht alles. Aber man hat irgendwie so diesen Punkt erreicht, wo man sagt, jo, das macht Sinn. Ich fange jetzt mal an, zum Beispiel zu diesem Jesus zu beten, ihn in mein Leben aufzunehmen und guck mal, was passiert. Das ist ja so der Punkt, wo wir diese, wie wir es oft nennen, Entscheidungen treffen und sagen, ich wage es, mit Jesus zu leben. Und da befinden wir uns jetzt am Beginn vom Kapitel 5. Und man kann sich eigentlich gut vorstellen, dass Paulus vielleicht, so wie er das im Römerbrief an die Gemeinde in Rom schreibt, die er selbst noch nie gesehen hat und wo man auch davon ausgeht, dass die nicht von einem Apostel selbst gegründet wurde, sondern das waren Christen, da gab es ja viel Handelsbeziehungen und so weiter, war viel Austausch im Römischen Reich, Verkehrswege waren ja entsprechend, dass Christen den Glauben an Jesus Christus mit nach Rom gebracht haben und sich dann Gemeinden gegründet haben. Und man kann sich gut vorstellen, wenn Paulus auf seinen Missionsreisen unterwegs war, dass er Ähnliches gesagt hat und ähnlich vorgegangen ist, was er den Menschen gesagt hat. Er war teilweise ja lange Zeit, zum Beispiel in Ephesus. Und es kann gut sein, dass er das, was er hier den Römern schreibt, im Römerbrief, auch den Ephesern gesagt hat. Ne? Weil das sind ja genau die Wahrheiten, auf die es ankommt. Genau, also in Kapitel 5 spricht er jetzt zu den Christen oder schreibt er an die Christen in Rom. Der Römerbrief ist also kein theologisches Standardwerk. Man sagt immer, der Römerbrief hat so die dichteste und umfassendste Theologie, so in einem Brief, in einem Punkt im Neuen Testament. Aber es ist kein Standardwerk für in die Bibliothek des römischen Kaisers, wo es dann eventuell schön gebunden und beschriftet in einem Regal steht oder vielleicht auch in einer besonderen Vitrine und ansonsten vielleicht verstaubt. Das ist es genau nicht. Der Römerbrief ist kein theologisches Standardwerk, sondern er ist einfach, Paulus schreibt wichtige Dinge an die Gemeinden in Rom, damit die im Glauben weiterkommen und im Glauben bestehen können. Denn Rom hat ja dann irgendwann auch Christenverfolgung und so etwas eingesetzt. Und ich glaube, die überstehe ich nur, wenn ich weiß, woran ich wirklich glaube, wenn ich Substanz habe in meinem Glauben. Und die finden wir eben im Römerbrief. Und ein interessanter Aspekt, nur einer, also wir heute, da könnten wir ja tagelang predigen, das hat ja gar keinen Wert, das kriege ich auch nicht hin, aber mir ist so ein Aspekt wichtig geworden in diesem Bibelabend am Mittwochabend, nämlich, dass der Paulus, also man muss die Zeiten beachten, in denen er schreibt. Er schreibt über Vergangenes, was Fakt ist, er schreibt über die Gegenwart, was der Glaube für Auswirkungen in unserem Leben hat und er schreibt über die Zukunft, da wo wir noch hinkommen, da wo der Glaube schon Ausblicke gibt. Alle drei Zeiten sind im Römerbrief drin und die sind sehr markant und das würde ich mir gerne jetzt mal gemeinsam mit euch anschauen, was das bedeutet und was wir vielleicht daraus lernen können. Und dazu habe ich einfach mal mehrere Bibelstellen aus dem Römer Kapitel 5, 6 und 7 hier auf eine Folie gepackt und habe versucht, immer mal für uns zu markieren, was ist Vergangenheit, was ist Gegenwart und was ist Zukunft. Und die Vergangenheit hat die Farbe blau. Das seht ihr jetzt hier im ersten Vers. Ne? Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind. Das ist sowas wie vollendete Vergangenheit. Und es gibt im Griechischen irgendwie noch eine ganz besondere grammatische Konstruktion, die ich nicht wirklich verstanden habe. In Grammatik war ich nie gut in der Schule. Die nennen sich Aorist. Die haben wir im Deutschen wohl nicht. Also das ist dann wirklich ein Vorgang, eine Handlung, eine praktische Handlung, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurde. Und das wird im Griechischen irgendwie nochmal besonders betont, wohl auch heute noch. Und das macht es auch nochmal ein bisschen deutlicher. Dann seht ihr die Farbe grün, haben wir, das haben wir vor uns liegen, das ist Gegenwart. Das betrifft uns heute. Und dann wir werden gleich noch ein, zwei Verse sehen, wo dann auch die Zukunft eine Rolle spielt. Also, hier macht Paulus uns klar, ich gucke mal da oben auf dem Bildschirm, in Blau erklärt worden sind, wir sind für gerecht erklärt worden. Das ist passiert. Das ist Fakt. Das ist abgeschlossen. Darüber müssen wir, da muss nichts mehr passieren, sondern Paulus sagt, das ist schon da. Man könnte sagen, das ist sowas wie ein Fundament, auf das ihr schon mal bauen könnt. Da hat schon mal einer was getan in der Vergangenheit, was genau dazu führt, dass wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt werden oder gerecht erklärt werden können, die eine Möglichkeit dazu schafft. Und wer das ist, sehen wir gleich auch am Ende des Verses noch. Und damit haben wir jetzt, das hat Auswirkungen, das, was in der Vergangenheit passiert ist, hat Auswirkungen für unser Leben heute. Was haben wir heute, 2. November oder sowas, 2025? Das, was passiert ist am Kreuz, als Gott Mensch wurde und dann Jesus Christus ans Kreuz ging, dort starb, auferstanden ist, in den Himmel gekommen ist, das ist 2000 Jahre her. Und das schafft Fakten, die sind da. Und die haben Auswirkungen heute auf den 2. November 2025 für jeden, der hier sitzt. Das finde ich cool. Und das schreibt der Paulus immer wieder. Das wird uns gleich noch ein paar Mal begegnen. Vergangenheit, da sind Fakten geschaffen worden, die Auswirkungen bis heute und in die Zukunft haben. Und auf die dürfen wir uns stützen. Die müssen wir gar nicht in Frage stellen. Die müssen wir verstehen. Das schon. Was bedeutet das? Und was sagen sie? Aber das ist erstmal ein historischer Fakt. Ja. Also der Glaube spricht nichts von etwas Abstraktem, der christliche Glaube. Der ist erstaunlich konkret und historisch. Ja. Also da ist was passiert. Es ist eigentlich unter Historikern kaum umstritten, dass Jesus Christus gelebt hat. Ob er Gottes Sohn ist und ob er auferstanden ist, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber dass er gelebt hat und ans Kreuz ging, ist historisch so gut belegt wie wenig anderes. Wie wenig andere geschichtliche Dinge, die wir auch als gegeben hinnehmen. Also das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich finde, Christsein ist was zum Anpacken. Das ist sehr konkret. Da gibt es auch Argumente, dass die Dinge so sind. Da gibt es eine Menge Zeugen, Zeitzeugen in der Bibel, auch in außerbiblischen Quellen, das eine Menge überliefert, in einer ziemlich hohen Qualität, gerade was die biblische Seite angeht. Da kann man was mit anbauen. Das hat Substanz, der christliche Glaube. Das betont der Paulus auch hier. Genau. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Ich werde auf die einzelnen Verse nicht zu lange eingehen, sonst wären wir heute nicht mehr fertig, sondern mir geht es eigentlich darum, über dieses Vergangenheit, dass da etwas passiert ist, was ganz konkrete und massive Auswirkungen auf unser Leben heute hat und wir uns darauf stützen können. Genau. Hier muss ich aber nochmal, der Vers ist insofern nochmal wichtig. Hier geht es ja darum, am Ende steht dann auch durch Jesus Christus, unseren Herrn, Jesus hat alles getan, was notwendig ist. Sein stellvertretendes Opfer ist ausreichend für all das, was daraus folgt und was wir heute brauchen. Und der Vers sagt aber auch, dass es etwas Zweites braucht, nämlich, dass wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt werden. Das, was Jesus getan hat, was Fakt ist, wird nur wirksam in unserem Leben, wenn wir es tatsächlich im Glauben annehmen. Das ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, diese beiden Dinge. Zwei Sachen braucht es. Es braucht die Heilstat Gottes in Jesus Christus, gestorben am Kreuz, auferstanden, sitzt zur Rechten Gottes. Das ist eins, das ist ein geschichtlicher Fakt. Und es braucht noch ein zweites, nämlich von uns, unsere ganz persönliche Entscheidung, das für uns in Anspruch zu nehmen. Und für alle, die heute Morgen sitzen als Christen, ist auch das schon Vergangenheit. Ihr habt irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen. Wir sagen immer, wir müssen die immer mal wieder erneuern. Wir haben auch Zweifel, wir hinterfragen Dinge, stellen Fragen, kommen zu neuen Erkenntnissen, dann erneuert sich das auch nochmal irgendwo. Aber die meisten von uns haben so einen Punkt in der Vergangenheit, wo sie gesagt haben, jo, jetzt bin ich so weit, ich habe es versucht, so dieses Wagen, man kann Gott ausprobieren. Das habe ich selbst erfahren und kann dann gucken, was passiert in meinem Leben. Und das ist wunderbar, weil dann wird etwas passieren. Ja, das ist aber auch Vergangenheit. Und nur diese zwei Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, führen dazu, dass wir heute als Christ hier sitzen können. Ja? Und ohne Christus geht gar nichts, das war mir nochmal zu betonen. Und der Vers sagt uns dann auch, sich auf Christus einzulassen bedeutet, ihn als Herrn anzunehmen. Also mit Christus anzufangen, zu beginnen, bedeutet, er macht die Vorgaben für mein Leben. In meinem Leben wird sich etwas verändern. Aber als ich den Anfang mit ihm gemacht habe, dachte ich, ja, in meinem Leben muss ich auch was verändern. Nur ein Glaube, der Veränderung schafft, der mir nicht nur die Welt vielleicht besser und umfassender erklärt, was er ganz klar tut, sondern der auch mich selbst verändert, ist eigentlich ein Glaube, den ich haben möchte. Ja, ich will mich ja verändern und mit mir hoffentlich auch meine Umgebung in dieser Welt. Genau, da wird noch das Thema Frieden mit Gott erwähnt, da kommen wir gleich nochmal drauf, das überspringe ich jetzt einfach mal. Gehen wir mal zum nächsten Vers und da habt ihr erstmal nur ein paar Worte, ja, weil die mir wichtig sind, die ich euch deutlich machen wollte. Und ich lasse euch einfach mal kurz in Ruhe auf euch wirken. Ihr habt hier wieder die Farbenlehre, blau Vergangenheit, grün Gegenwart und lila habe ich die Zukunft markiert, das haben wir hier. Also Römer 5,2, ihr könnt jetzt eure Bibel aufschlagen und gucken und den Satz füllen, aber kommt gleich. Ne? Also haben wir bekommen wieder, irgendwas haben wir bekommen, abgeschlossen, ist schon da, können wir mitnehmen. Dann nehmen wir, das müssen wir jetzt tun. Ne? Dieses irgendwo müssen wir auch wir aktiv werden und sind eingebunden. Wir schreiben auch damit im Grunde genommen selbst ein Stück Geschichte, zumindest für unser Leben. Dann nochmal etwas, was uns zugesagt wird, dass wir es haben und wir werden. Also noch etwas, was in der Zukunft noch kommt, was uns verheißen oder versprochen wird. So, und jetzt gucken wir uns den Rest an vom Vers. Genau, durch ihn, das ist Jesus Christus, da war die Rede davon im Vers 1 am Ende, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Da wiederholt es Paulus. Das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist. Ich komme da mittwochs hin und dann lesen wir weiter und ich denke, Paulus, das habe ich schon gelesen, das hatten wir schon im Kapitel 5 vorher, das steht im Vers vorher, du musst es doch nicht immer nochmal wiederholen. Ja, so geht es mir da ab und zu, ich weiß nicht, Gerd, du lachst so ein bisschen, vielleicht geht es dir da auch so, wenn du da sitzt. Paulus wiederholt und er bringt dann immer nochmal neue Aspekte ein, benutzt auch etwas andere Worte, aber er wiederholt. Und es gibt so einen biblischen Auslegungsgrundsatz, und ich glaube, der gilt auch sonst, wenn etwas zwei- oder dreimal oder so wiederholt wird, dann ist es wichtig. Dann sollen wir die Ohren aufsperren, dann sollten wir es uns nochmal angucken. Was wirklich wichtig ist, wird wiederholt, und das macht der Paulus hier im Römerbrief enorm oft, finde ich. Und dann denke ich, jo, dann darf der Paulus das auch zwei, drei, vier, fünf Mal sagen, er darf seine Argumente und seinen Gedanken weiterentwickeln, weil ich finde, im Römerbrief sieht man auch, die Bibel ist logisch. Wenn ich Christ bin und Wort Gottes lese, ich muss meinen Verstand einschalten. Das ist ganz wichtig. Ja? Also Gott adressiert auch nicht nur unser Herz, sondern auch unseren Kopf und das können wir da ganz prima sehen, wenn wir da durchgehen und lesen. Genau, also da haben wir einen freien Zugang irgendwie der Gnade, das erkläre ich jetzt nicht groß, weil wie gesagt, sonst waren wir nicht mehr fertig, bekommen. Das heißt, da ist schon etwas da, wir haben diesen Zugang, den müssen wir uns nicht erkämpfen, den müssen wir auch nicht bezahlen oder irgendwas super gut machen. Paulus schreibt, der ist da, ja, und wir müssen den aber in Anspruch nehmen, wir müssen ihn abholen, so als wäre ein Paket geliefert worden, in die Paketabholstelle und ich muss aber hingehen und muss ihn abholen. Wir waren letztens in Wiesbaden, unsere Tochter ist ja umgezogen, die jüngste nach Karlsruhe und dann war noch irgendwas dahin geliefert worden. Ja, das wäre da ewig liegen geblieben in Wiesbaden im Rheingauviertel in dem Paketshop, aber Christiane und ich sind dann hin und haben es abgeholt und haben es mitgenommen. Man muss es abholen, man muss es mitnehmen, sonst kriegt man es natürlich nicht, ist eigentlich logisch. Genau, darüber hinaus haben wir da auch wieder, ihr habt das schon, wir haben eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, dass ich hier nichts überspringe. Genau. Und wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Bei manchen Dingen, die Paulus schreibt, würde ich sagen, die passen irgendwie ein Stück weit schon in die Gegenwart, sie passen aber auch in die Zukunft. wenn wir im Hier und Heute mit Gott, mit seinem Geist in uns leben, dann glaube ich, haben wir in einer gewissen Art und Weise auch schon Teil an der Herrlichkeit, aber so richtig entfalten wird sich das erst, wenn Jesus wiederkommt und wir irgendwann mal dann im himmlischen Reich sind. Genau, dieser Vers, dachte ich, da gibt es allerdings einen gewissen Knackpunkt. Da steht drin, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Und ich bin manchmal mit mir recht unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich denke, ich verkörpere an viel zu wenig das, was ich hier lese. In meinem Leben ist nicht immer Freude und ich bringe auch nicht immer den Stolz, dass ich mit Jesus leben darf und mit Jesus unterwegs bin, zum Ausdruck. Und manchmal zeigt mein Leben eben gar nicht so viel von dem, was mir hier zugesagt wird im Römerbrief. Und das ist für mich persönlich ein Dauerthema, wo ich denke, wie komme ich dahin, wenn so großartige Wahrheiten hier beschrieben werden? Und Paulus sagt, die ganzen Grundlagen habe ich ja schon. Das ist ja gar nicht, passiert das nicht oder so, das ist passiert. Warum ist dann so wenig zu sehen von dem, oder manchmal zumindest finde ich, zu wenig zu sehen in meinem Leben davon? Und da muss ich sagen, hat Friedrich Nietzsche auch einen ganz starken Einwand zum Christentum. Der sagte, Nietzsche, bessere Lieder müssen Sie mir singen. Oh wei. Und dann kommt, dass ich an Ihren Erlöser glauben lerne, Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Und da hat er recht, muss ich sagen. Da finde ich, die Kritik trifft irgendwie bei mir zumindest ins Schwarze. Da denke ich, jo, da nehme ich Nietzsches Einwand durchaus ernst und sage, eigentlich müssen die Christen erlöster sein, dann wären sie vielleicht auch überzeugender. Ja? Und ich denke oft, woran liegt das, dass das in meinem Leben so ein Stück fehlt? Und ich bin zu diesem Schluss gekommen, eben jetzt auch unter der Perspektive Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das gehört mir schon, das muss ich in Anspruch nehmen, das weiß ich, wird noch kommen, das glaube ich, dass mir das zu wenig bewusst ist. Und da hilft mir jetzt tatsächlich ganz persönlich dieses Lesen, das gemeinsame Lesen, auch mit anderen zusammen, weil die bringen ja auch immer nochmal ganz andere Aspekte rein und machen mir Mut, nochmal ganz neu, was eigentlich schon alles da ist, auf was ich mich verlassen kann. Ja, und jetzt habe ich angefangen, mir das jeden Morgen, wenn ich noch im Bett liege, mir klar zu machen, ich bin heute mit Jesus unterwegs, der ist vor 2000 Jahren gestorben. Punkt. Das ist historisch, das ist ein Fakt. Auf den kann ich mein Leben und meinen Tag heute aufbauen. Und ich wünsche mir, dass Gott das segnet und das einfach Auswirkungen hat in meinem Leben, dass das präsenter wird, als es das jetzt vielleicht schon ist. Gehen wir mal weiter. Wieder ein paar Lückentext für euch. Römer 5,5. Hat uns gegeben, hat erfüllt. Hat ist auch irgendwie schon passiert, ne? Du wirst nicht, du kriegst nicht noch erst was gegeben und du wirst nicht noch erfüllt, sondern das ist hier schon vollendete Vergangenheit. Denn wer hat das? Gott selbst hat das. Hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ja. Er hat uns ja versprochen, in dem Moment, wo wir anfangen mit Jesus zu leben, dass Jesus uns seinen Geist in uns hineingibt, den Heiligen Geist. Und ich glaube, es gibt Tage, da spüren wir den sehr real und sehr präsent und es gibt auch Tage, da fragen wir uns, ist er überhaupt da? Aber die Zusage ist, der ist da. Da steht auch nicht drin, dass er ihn wieder wegnimmt, sondern der bleibt. Wenn wir den, ja? Und in diesem, der Geist sagt uns auch, das, was da geschehen ist, was euch Paulus sagt, was in der Bibel steht, auf das könnt ihr euch verlassen. Das ist eine Gewissheit. Wir hatten letztens gerade mal das Gespräch, da vor 2 Wochen hier im Gottesdienst, hatte ich das mit jemand, der sagt, wo ich sagte, du bist schon mit Jesus unterwegs und diese Zusagen gelten für dich und das bedeutet für dich Heilsgewissheit. Und die Person sagte, oh, Heilsgewissheit, den Begriff habe ich noch nie gehört. Ja? Aber das ist genau die Gewissheit, die Paulus hier meint. Er sagt, das Heil ist schon da. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen. Da gibt es nichts mehr zu tun. Für dich gilt diese Zusage. In dem Moment, wo du dich darauf einlässt und das in Anspruch nimmst, hast du die Heilszusage Gottes, dass er mit dir weitermacht, dass deine Sünden vergeben sind, dass du neu in die Gemeinschaft Gottes hineinkommen kannst, von neuem geboren, dass du Teil seines Reiches bist. Das sagt uns Gott zu und das ist das, was wir in der Heilsgewissheit verstehen. Und auch da sind alle Voraussetzungen bereits da, um diese Heilsgewissheit zu haben. Das war mir auch nochmal wichtig, oder das sehen wir hier. Wieder sind alle Voraussetzungen da und das hat Auswirkungen. Und auch die Zusage, dass Gott mich liebt, das ist für mich persönlich eine der größten Zusagen in meinem Leben überhaupt, weil es hat ganz viel biografisch verändert in meinem Leben. Die ist da, die muss Gott nicht erst geben, sondern die ist da. Genau. Nächster Vers, bisschen Tempo zulegen hier. Erklärt worden sind, auch da ist irgendetwas Abgeschlossenes, was erklärt wurde und was dann dazu führt, irgendwas gerettet werden, was in die Zukunft zeigt. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für Gericht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, also das müssen wir nicht mehr in Frage stellen, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Wenn wir Menschen vom Evangelium, von der guten Nachricht berichten, dass Jesus der Erlöser ist und dass wir Rettung brauchen, dann wird uns manch einer fragen, von was muss ich überhaupt gerettet werden? Und der Amerikaner R.C. Sproul hat ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Gerettet von was? Weil wenn ich Menschen sage, sie müssen gerettet werden von irgendwas, dann müssen sie ja sehen, oh, ich bin in der Not, ich brauche überhaupt Rettung. Ne? Also wenn die Rüsselsheimer Feuerwehr durch die Innenstadt fährt, durch die Fußgängerzone mit der Drehleiter, und dann ruft der Feuerwehrmann aus seinem Auto raus zu mir, der gerade einkaufen geht, hey, wir sind hier, um dich zu retten. Dann denke ich, was ist mit dem passiert? Dem ist die Drehleiter auf den Kopf gefallen. Ich bin doch gerade in der Not, ich brauche die jetzt hier gar nicht. Wenn er das aber zu einem sagt, der oben, zweiter Stock, auch Innenstadt, der Qualm kommt aus dem Fenster rauszieht, der steht am Fenster und sagt, Hilfe, bei mir in der Wohnung brennt's. Und der sagt zu dem, ich bin gekommen mit meiner Drehleiter, um dich zu retten. Da muss er dem gar nichts mehr erklären, ne? Das ist völlig klar. Der weiß sofort, dass er die Drehleiter, den Feuerwehrmann braucht. Der braucht Rettung, der ist in Not. Deshalb sagt Paulus uns auch, von was wir gerettet werden müssen, nämlich der Zorn Gottes. Das ist unser größtes Problem als Menschen, auch wenn wir das erstmal gar nicht sehen. Dass Gott mit uns so nicht leben kann, uns verwerfen muss, so wie wir sind, ohne dass er Erlösung und Rettung schafft. Auch das muss uns bewusst sein. Das ist ein Zustand, in dem wir leben. Und das macht der Paulus auch deutlich im Römerbrief. Wir hatten es von Adam, dem alten Adam, mit dessen ganzen Schlamassel wir mitnehmen und dann mit Jesus, dem neuen Adam, der eine völlig neue Situation schafft. Da können wir jetzt nicht länger drüber reden, aber auch das steht im Römerbrief und auch das hat etwas damit zu tun, dass Gott unser Problem, was wir seit Adam haben, was auch in der Vergangenheit liegt, sieht und eine Lösung geschaffen hat, von der wir heute, die wir heute in Anspruch nehmen dürfen. Genau. Also, ein bisschen Tempo. Wir sind versöhnt worden in Römer 5, Vers 10. Da steht, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Den Vers kennt ihr auch. Gott macht das nicht, um Freunden einen Gefallen zu tun, sondern Menschen, die verloren sind, die gar nichts von ihm wissen wollten. Da ergreift Gott die komplette Initiative und sagt, ihr braucht Hilfe, lasst euch gesagt sein und ich schaffe diese Hilfe, obwohl ihr mir nicht wohlgesonnen seid. Und das ist auch wieder etwas, das ist schon passiert. Gott hat uns versöhnt. Wir können uns darauf verlassen. Nächste Folie, erfüllt und empfangen. Da wurde schon etwas erfüllt. Und wir haben es empfangen. Ich habe schon gesagt, Paulus schreibt hier zu Leuten, die Christen geworden sind, die gesagt haben, ich lebe, habe angefangen mit diesem Jesus zu leben. Von daher gelten diese Zusagen für die, die er hier macht. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, da hatten wir den Vers schon, der ein paar Verse vorher steht. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das ist nicht etwas, was erst passieren muss, sondern es ist schon da. Ja? Wir leben als Versöhnte, auch wenn sich das nicht immer schon in der Praxis so ausdrückt, wie sie es vielleicht ausdrücken könnte. aber es ist etwas, das ist schon da. Das haben wir quasi schon zu Hause in der Wohnung stehen, wenn man das so will. Genau, also manchmal wird den Christen oder dem Christentum vorgeworfen, das, was ihr lehrt, was euer Glaube ausmacht, ist eine reine Jenseitsvertröstung. Alles Gute kommt erst im Jenseits. Das stimmt nicht. Hier sagt uns Paulus, ganz viel von dem, was Gott getan hat in der Vergangenheit, ist jetzt schon wirksam. Das gilt jetzt für euch und kommt natürlich erst in Perfektion in der Zukunft. Das stimmt. Aber es ist jetzt schon da. Menschen verändern sich jetzt schon. Und Gott im Leben zu haben oder nicht im Leben zu haben, macht auch hier schon einen großen Unterschied. Das ist jetzt schon da. Also der christliche Glaube ist keineswegs nur eine Vertröstung auf das Jenseits, sondern er ist ganz konkret. Ja. Er ist kein Mythos, sondern hat ganz viel mit der Realität dieser Welt zu tun. Machen wir mal weiter. Beschenkt worden, heißt es in Römer 5, Vers 15 am Ende. Mit was sind wir bereits beschenkt worden? Den ersten Vers, den lasse ich mal so ein bisschen außen vor. Dann geht es weiter mit: So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das Geschenk ist schon da. Ihr müsst nicht mehr Weihnachten warten. Ja. Den Kindern könnte man das jetzt sagen, also wenn ich das der Johanna sage oder so, naja gut, die wartet jetzt schon noch auf Weihnachten, glaube ich. Wobei, ich höre das gar nicht so oft, mit 3 ist einem das vielleicht noch nicht ganz so präsent, zumindest nicht 2 Monate vorher. Aber wir brauchen nicht auf Weihnachten zu warten, das Präsent ist längst da. Ja, das war mir auch einfach nochmal wichtig. Wir können uns hier jetzt schon freuen, wie die Kinder über das, was Jesus getan hat. Und es ist auch ein Geschenk, was der kompletten Menschheit gilt. Nicht nur Einzelnen. Gott sagt ja, ich will, dass jeder gerettet werde. Dieses Geschenk ist für jeden da. Und jeder kann es im Glauben in Anspruch nehmen. Nächster Vers, Römer 6, Vers 4. Da haben wir es, sind wir. Also sind wir, irgendwas ist da schon passiert, vollendet, sind wir gestorben, genau, so geht der Satz ja weiter, und begraben worden. Also sind wir gestorben und begraben worden. Und dann kommt, wir sind auferstanden und irgendetwas ist neu geworden und irgendetwas sollen wir. Jetzt blende ich mal den Text ein. Da heißt es, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind auch daher mit ihm begraben worden. Hier hatten wir ein bisschen die Diskussion in der Bibelstunde, ob hier die tatsächliche Taufe, die Wassertaufe, wie wir sie auch vollziehen, gemeint ist, oder ob Paulus hier quasi die Bedeutung der Taufe meint. Und das ist hier gemeint, nämlich, dass wir quasi, und das symbolisiert unsere Wassertaufe ja, mit Christus sterben, mit Christus ans Kreuz genagelt werden. Christus macht das stellvertretend, aber wir werden auf eine besondere Art und Weise Teil des Ganzen. Und deshalb sterben wir auch nicht nur am Kreuz, sondern Christus ist auch auferstanden und wir erstehen auch mit ihm auf. Also man könnte sagen, sein Tod, seine Auferstehung ist wirkmächtig in unserem Leben. Das hat ganz praktische Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Und die Taufe symbolisiert das in der wunderbaren Art und Weise, wenn Menschen sich hier taufen lassen. Aber häufig ist die Taufe ein Stück nach der Entscheidung für Jesus. Und das ist genau der Punkt, wo das passiert. In dem Moment, wo ich mich für Jesus entscheide, werde ich zur Einheit mit ihm. Und dann gilt sein Tod, aber auch seine Auferstehung genauso für mich. Ja, das ist hier gemeint. Und das haben wir damit auch schon, weil Christus ist ja schon gestorben und er ist schon auferstanden und er muss das nicht wiederholen, weil das ist ein Fakt und das hat Gültigkeit für alle Zeit. Ja? Und von daher stützen wir uns auch da auf etwas, was schon längst passiert ist und Realität ist. Und er ist von den Toten auferstanden, wird dann berichtet und damit ist auch mit Christus unser Leben neu geworden. Jesus sagt dem Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und der Nikodemus hat Probleme, das praktisch zu fassen, physikalisch. Aber so ist es ja auch nicht gemeint, sondern das ist genau diese geistliche Wiedergeburt. Und genau die haben wir. Und das bedeutet aber auch, wir sollen jetzt, und das ist Gegenwart, das betrifft uns jetzt, da müssen wir doppelt hinhören, sag ich mal, das ist umzusetzen in unserem Leben. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also die Vergangenheit, das, was Gott schafft, hat Auswirkungen für unser Leben ganz praktisch. Und hier sind wir jetzt gefordert, dass wir mehr und mehr Christusähnlich werden und unser Leben umgestalten lassen. Also das ist dieses Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dieses umgestaltete Leben oder auch transformierte Leben, das bleibt für mich persönlich ein Dauerthema. Und da würde ich gerne noch viele Schritte weiterkommen, so dass das greifbar, spürbar, sichtbar wird, dass ich mit meinem Leben Gott Ehre und Jesus Ehre mache, der all so viel schon getan hat in der Vergangenheit. Und da wünsche ich mir einfach, da noch deutlich mehr und näher ranzukommen. Und am besten mit euch gemeinsam, mit meiner Frau gemeinsam, mit euch gemeinsam als Gemeinde Schritte nach vorne zu gehen. So, dann haben wir noch einen. Gestorben sind und leben werden. Römer 6, Vers 8. Jetzt gehen wir so ein bisschen kapitelweise vorwärts. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Das hatten wir eben schon. Wir sind mit Christus am Kreuz gestorben, aber das bedeutet eben auch, dass die Auferstehung für uns Wirkung entfaltet. Und das ist doch eine total coole Botschaft, finde ich. Wo habe ich das denn sonst? Wo mir jemand verheißt und du wirst auferstehen. Ja, dein Leben ist nicht zu Ende, sondern du hast ein Leben mit Christus gemeinsam, was Bestand hat. Das finde ich eine ganz große Zusage, die weit in die Zukunft hineinreicht. Und dann haben wir in Römer 6, Vers 11, wir sind tot, aber da ist auch Leben drin. Dasselbe gilt darum auch für euch, geht von der Tatsache, und Paulus benutzt immer mal wieder dieses Wort Tatsache, wir hatten das vorhin schon mal. Paulus sagt, ich rede hier nicht über einen Mythos, sondern ich rede über Fakten. Es gibt schon lange in der liberalen Theologie so die Tendenz, vieles von dem, was uns das Wort Gottes sagt, was uns vielleicht auch hier der Paulus sagt, als Mythos darzustellen. Jesus ist nicht wirklich auferstanden. Das ist ein Mythos, den man vielleicht irgendwie übertragen kann. Und der englische Literaturprofessor C.S. Lewis hat mal geschrieben, das in einem Kommentar zum Anfang vom Johannesevangelium, wo er sagt, ich glaube, die Theologen haben manchmal ihr ganzes Leben in der Studierstube mit der Bibel und mit irgendwelchen Kommentaren und Griechisch und Hebräisch zugebracht. Die haben nie Mythen gelesen, die kennen gar keine Bücher, in denen es um Mythen geht. Und dann sagt er, ein Mythos, und ich habe das studiert und habe mein ganzes Leben lang als Literaturprofessor mich mit Mythen beschäftigt, ein Mythos sieht anders aus. Das fand ich ein starkes Argument, ja, wo der Fachmann sagt, also ein Mythos wird ganz anders beschrieben, der ist ganz anders aufgebaut, wie das, was wir hier lesen im Wort Gottes. Das ist aus literarischer Sicht gesehen kein Mythos. Und das hat letztendlich ja dann C.S. Lewis auch überzeugt. Das war sicherlich ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass er Christ geworden ist. Dann Römer 7, 9 und jetzt nähern wir uns auch langsam dem Ende. Der Kaffee wartet schon auf euch. Nee, erst nochmal die Brigitte kurz, ne? Genau. Ich finde es wunderbar, auch dass du das machst heute, Brigitte. Das ist, machst das sehr gut. Genau, da geht es um, wir sind dem Gesetz gegenüber gestorben und unterstehen ihm nicht mehr. Wir unterstehen einer neuen Ordnung und stehen im Dienst eines Neuen. Das Gesetz, wenn wir das sehen bei den Juden, Gesetz kann man auch etwas weiter fassen. Ich fasse es jetzt mal ein bisschen enger. Die hatten natürlich die Tora und all die Gesetze, die von Mose her überliefert wurden und all die ganzen Vorschriften, die sich darum gerankt haben. Und das ist natürlich so viel und das Gesetz setzt so einen hohen Maßstab an, dass im Grunde genommen nie einer an diesen Maßstab herangekommen ist. Also das Gesetz beschreibt, wie wir leben sollten, aber auf eine Art und Weise, wie wir es nie können. Und hier sagt jetzt Paulus, ja, das ist so, aber das Gesetz hat keine Gültigkeit mehr, weil Jesus hat es erfüllt und wir stehen jetzt mit Jesus in der neuen Ordnung, wo die Gnade der entscheidende Begriff ist. Vom Gesetz her wäre auch keiner von uns in der Lage, vor Gott gerecht zu werden und mit Gott zu leben, Gottes Anspruch zu erfüllen. Ja, das ist, oh, Das, oh, danke, danke. Irgendwo war ich mal durcheinander gekommen mit der Verserzählung. Dankeschön. 7, Vers 6 ist das, Chris, oder? Aber Kapitel 7, ne? Genau. Also wenn ihr nachlest, dreht bitte die 9 rum auf den Kopf und dann stimmt's. Aber danke, das soll ja stimmen, was wir hier sagen. Aber jetzt können wir gemeinsam mit Jesus in der Gnade unterwegs sein und dann genügen wir in Jesus Gottes Anforderung, Gottes Erwartungshaltung voll und ganz. Und das ist total cool. Und in diesem Sinne hat das Gesetz keine Wirkung mehr auf uns. Es kann uns nicht mehr verurteilen, weil wir jetzt mit Jesus unterwegs sind und in ihm und mit ihm das Gesetz sogar übertreffen, ne? Also Jesus sagt ja, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und noch mehr. Das gilt dann auch für uns. So, das war jetzt auch der letzte Vers, an dem ich euch einfach nochmal ganz grafisch, auch plastisch darstellen wollte. Alles Wichtige für unser Leben ist Geschichte, ist Tatsache, ist Fakt, es ist schon passiert. Das finde ich toll einfach, ja? Das stellt uns auf einen völlig neuen Boden, wo es nur darum geht, das noch anzunehmen und jetzt mit Jesus gemeinsam umzusetzen. Also, wie fassen wir das zusammen? Was schließen wir daraus? Alles Entscheidende ist getan. Christus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Und mit ihm kam die Erlösung. Und wenn du dein Ja für Christus gefunden hast, dann hast du Anteil dran. Und wenn du das Ja noch nicht gesagt hast, worauf wartest du noch? Gott kann man ausprobieren. Versuch's einfach. Sag, ich nehme das jetzt einfach mal so. Ich nehme mal die Fakten so, wie Paulus sie schildert. Und ich schaue mal, ob das als Basis für mein Leben dienen kann. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich war es noch vor meinem ersten Gebet, kann ja nicht viel schief gehen. Wenn es nicht funktioniert, was ist das Risiko dabei? Ja? Aber ich möchte euch ermutigen, weil das ist die beste Entscheidung in meinem ganzen Leben, die ich getroffen habe. Danach kommt die für meine Frau, aber vorher steht die für Jesus. Ja, mach dir diese Fakten klar, versteh sie und vergiss sie nicht. Paulus, ich habe schon gesagt, erinnert uns, er schreibt es immer wieder. Und nochmal, weil es so wichtig ist, damit wir dieses Leben im Hier und Jetzt auch wirklich mit Jesus leben können, weil uns das einfach sehr schnell durch die Finger läuft. Wir lesen in meinem Hauskreis im Moment Nehemia. Und da haben wir es auch mit dieser Erinnerungskultur von Israel zu tun. Die haben eine ganz starke Erinnerungskultur, immer wieder. Die haben ihre Feste jedes Jahr, wo sie wieder an Passa, an Ägypten zurückdenken und wieder wiederholen und jedes Jahr das Gleiche. Leute, das ist so eingerichtet, weil wir Menschen so vergesslich sind. Und unser Gehirn ist nicht besser wie das im Nahen Osten. Also auch wir brauchen das und ich glaube, deshalb tut es auch der Paulus. Und deshalb möchte ich uns ermutigen. Damit du mit und für Christus als eine neue Schöpfung leben kannst. Im Hier und Jetzt und in der Zukunft auf dem Fundament der Vergangenheit. Amen. Vielen Dank. Brigitte, dann. Ah, ich bete noch mit uns, genau. Herr Jesus, wenn wir uns mal klar machen, was du und der Vater alles in der Vergangenheit schon getan haben. Es ist alles da, Herr. Was wir brauchen, um ein Leben mit dir zu leben, um Erlösung zu erfahren, um Frieden für unser Leben zu bekommen und um uns selbst, aber auch die Welt um uns herum verändern zu lassen. Herr, bitte lass uns das nicht vergessen. Lass uns das für bare Münze nehmen als Fakt und lass uns unser Leben darauf aufbauen und mit dir gemeinsam staunen und uns darüber freuen, was auf dieser Basis möglich ist. Herr, du bist wunderbar. Danke, dass du der Herr der Vergangenheit bist, dass du der Herr der Gegenwart bist in unserem ganz konkreten Leben, im Hier und Jetzt und heute und im Moment und dass du der Herr der Zukunft bist. Dir gehört die Zukunft und mit dir auch uns. Dir sei alle Ehre. Segne uns. Amen.